Unsere Aufgabe als Christin und Christ und damit auch als Kirche sollte sein, den Menschen den Raum zu geben, sich frei entfalten in dem, wo sie sind. Und sicher nicht irgendwie abzuwerten oder zu beschränken in ihrem Sein, sondern eigentlich zu empowern.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können. Bevor es losgeht, wollen wir 6 ganz besonderen Menschen danken. Ihr habt unser Crowdfunding unterstützt. Danke für euren Support, eure Solidarität und euer Vertrauen.
Wir danken der Christina Hauser, Elina Fleischmann, Sandra Jauch, Rahel Joost, Nathalie Tosato, Nathalie von Almen.
Danke, danke vielmals.
Hallo Mara.
Hallo Sarah.
Sind wieder da und ich habe heute gerade direkt eine Frage, die mit dem Thema zu tun hat. Ich steige gerade so ein. Mir ist gestern in den Sinn gekommen, wo ich mit meinem Nachbarsmädchen, sie ist 10, sie kommt in den Garten raus und schwätzt mit mir. Das ist sehr, sehr herzig. Und dann hat sie ganz viele Fragen, was ich so mache und was ich gerade denke. Und sie geht jetzt neu in Unti und hat mir dann ein bisschen von Gott erzählt und von ihren Gedanken. Und da habe ich mich so erinnert, dass ich bin ja nicht getauft und eben auch nicht irgendwie in einer Kirche je gewesen. Und dass ich aber als Kind amig, wenn ich etwas ganz schlimm gefunden habe oder etwas ganz, ganz wichtig war, habe ich gebetet, und zwar habe ich gebetet, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann bitte, bitte, bitte hilf mir jetzt. Wie war das bei dir, Mara?
Hey, genau gleich. Wirklich. Ich bin ja auch nicht getauft, alle meine Geschwister nicht, meine eigenen Kinder auch nicht. Und ich habe aber das Gefühl, ich bin wirklich als Kindsgemeindli und nachher auch noch in der Primarschulzeit und vielleicht sogar noch Phasen in meiner Pubertät, hätte ich jetzt gesagt, ja, mal, ich habe schon an Gott geglaubt. Also ich habe auch gebetet oder ich habe in mein Tagebuch hineingeschrieben. Eben auch, wie du gesagt hast, lieber Gott, mach das und das. Mach, dass ich ein 5,5 habe in der Matheprüfung oder irgendwie so. Also es ist so wie eine, irgendwo schon so eine Vorstellung gewesen, dass etwas Höheres rum ist, das einen Einfluss hat irgendwie auf mein Leben. Mhm. Und schon auch so, dass die Prägung von was ist richtig und was ist falsch und dass das irgendwie auch etwas Höheres ist, wo das irgendwie mal bestimmt hat. Irgendwie so. Ja, also sehr ähnlich.
Ja. Und ich hatte eine Großmutter, die die einzige Person war, die mit mir gebetet hat am Abend. Und hat sie mir gesagt, Engelein, komm, mach mich fromm, dass ich zu dir in den Himmel komme. Und ich habe nie verstanden, was heisst denn fromm. Aber was ich gespürt habe in mir, ist immer so ein wohliges Gefühl. Also das Ritual, das sie mit mir gemacht hat, dass die Worte, und dann war sie immer noch begleitet, auch mit, dass sie mich gut zugedeckt hat, hat sie mir so die Wolldecke so unten rein also so gestopft, dass ich es nach alles wieder rausreissen musste. Aber es war gleich so ein wohliges Gefühl, dass ich mich so geborgen gefühlt. Und wenn ich heute darüber nachdenke, so über den Glauben, dann merke ich, dass ich etwas in mir inne habe und das ist sehr tief verankert und wir haben das auch in vielen Gesprächen, die wir da geführt haben mit sehr unterschiedlichen Frauen, ist uns das wieder begegnet. Nämlich so ein Vertrauen, ich weiss zum Beispiel Olivia El-Sayed hat das gesagt oder auch Milena Moser, dass es irgendwie schon gut kommt, beziehungsweise ich glaube gar nicht, dass in der Zukunft alles gut kommt. Aber was ich überzeugt bin, ist, dass immer wieder auch ganz viel Gutes und Schönes kommt und dass ich mit dem anderen Weg werde finden. Mhm. Und das gibt mir eine mega Ruhe und eine Gelassenheit auch.
Und ja, da geht es mir ja auch ähnlich. Mhm. Und ich ich habe ja mit dir zusammen das Yoga-Retreat gegeben, unter anderem Yoga-Retreat.
Ich muss mich schon ein bisschen abziehen.
Ah, ja, genau, das
kann
ist ja
das sein, dass noch
ihr Hobby, gell? Nein, nicht, dass wir da noch falsche Gerüchte in die Welt setzen. Nein, aber ich würde mich als spiritueller Mensch bezeichnen heute, oder? Ich kann jetzt nicht sagen, ich glaube an Gott, aber es gibt auch eben etwas in mir inne, wo ich immer wieder so eine Verbindung habe, wo irgendwo so eine Kraft ist. Oder auch eben, ich habe vorher gerade noch von meinem Garten erzählt, wo wir uns da in dem Podcaststudio eingefunden haben und auch so der Bezug zu der Natur. Und auch dort irgendwo ist ja das auch schon ein Glaube an etwas Höheres, wo rum ist. Also ich allein bin viel zu klein und irgendwie viel zu wenig wichtig, als dass jetzt so viel nur an mir hängt. Oder? Das ist so ein bisschen, ich kann es dann auch wie loslassen. Eben, es kommt, wie es kommt. So. Mhm. Und wir haben ja heute eine Gästin da, die da ja auch schon nickt und uns sich ganz viel zu dem kann sagen kann. Das ist nämlich Sibyl Forer. Herzlich willkommen, Sibyl Forer.
Danke vielmals für
die Einladung. Schön, bist du da.
Sibyl, du bist ja Pfarrerin, ich stelle dich sonst nachher gerade noch mehr vor, aber wenn du jetzt hörst, was Zara und ich da einander erzählen, wie ist das für dich? Was sind deine Gedanken?
Ja, es ist sehr schön, euch zuzuhören und auch interessant. Und ich glaube, es deckt sich mit Erfahrungen, die ganz viele Menschen machen. Vor allem, wir haben ja von eurer Kindheit erzählt, also das liebe Gott, das Bedürfnis, ein Ansprechs Person, sage ich jetzt mal, zu haben, wo man kann alles anlegen und eben auch bitten, wenn man nicht weiss, wenn man dann um das könnte bitten. Und ich glaube, das ist ein Bedürfnis, das durchaus auch Erwachsene noch haben. Ich glaube, das Gebet ist etwas ganz Wunderbares. Ich erfahre das zumindest so in meinem Leben und ist für viele Menschen wichtig. Vielleicht nennen sie es nicht Gebet. Ich sage immer, das Gebet ist im Minimum ein heilsames Selbstgespräch, weil es so eine Auslegung möglich macht von was beklage ich, für was bin ich dankbar, auf was hoffe ich, um was bitte ich. Und das ist sehr schön, wenn man das so für sich machen kann und hat natürlich nochmal eine andere Dimension, wenn man denkt, da ist irgendeine Kraft, die mir da Gehör schenkt, wenn ich das sage. Das heisst nicht, dass das in Erfüllung geht. Ich glaube, das Gebet, das ist nicht das Senden und dann wird das ausgeführt, sondern das Vertrauen darauf, dass das gehört wird, das macht etwas mit dem, was man sagt.
Das ist ja auch wie so, dass man ist nie allein.
Man ist nie
allein. Auch wenn man ganz allein ist, ist man quasi nie allein. Das ist ja dann kann total auffangend sein, oder?
Ja, das schenkt Geborgenheit. Es gibt einen Boden unter Umständen, den man spürt. Und wenn man so das Betten ritualisiert, du, Sarah, hast vorher von dem Abendritual erzählt, das ich auch kenne mit dem Lied, das immer gesungen worden ist, «Guten Abend, gute Nacht». Und da kommt doch die Ziele morgen früh,
wenn Gott will. Oh ja, und dann denkst du immer, wenn immer. Nicht.
Ja, ich denke, was ist, wenn Gott nicht will?
Das stimmt.
Also, das hat durchaus auch schwierige Gedanken ausgelöst, das Lied.
Aber, bei mir eben auch.
Aber sehr. Das Ritual an sich hat mir eben Geborgenheit geschenkt und ja, so eine Beheimatung auf schöne Art und Weise. Und ich meine, wir brauchen Ritual. Unser ganzer Alltag ist voll von Ritual. Wir machen wahrscheinlich alle immer etwas gleich beim Zähneputzen. Oder wir alle haben wahrscheinlich so ein Zu-Bett-Gehen-Ritual. Oder machen etwas, was wir immer am Morgen zuerst machen. Und das strukturiert den Alltag und gibt Halt. Und das Gebet kann auch so ein Ritual sein, das Halt gibt. Und mein Vikariatsleiter hat mir mal gesagt, weißt du, beten lernt man in guten Zeiten. Also er hat gefunden, das ist etwas, das soll man einüben in Zeiten, wo es einem gut geht, wo es jetzt nicht wahnsinnig viel zu beklagen gibt. Und dann trägt es auch dann, wenn es mal schwierig ist und es eben wirklich Sachen zu beklagen, zu betrauern gibt. Das ist seine Erfahrung, die er mit mir geteilt hat. Und irgendwie habe ich gemerkt, ja, die stimmt für mich.
Aber meistens findet ja die Menschen schon wie sagen wir, zurück zu Gott oder einen Weg vielleicht zu Gott, wo sie, wenn sie ihn vorher noch nicht hatten, dann, wenn es schwer ist und eben wenn es dann nicht gut geht?
Das kann sein, muss aber nicht. Mhm. Also in meiner Erfahrung ist es auch so, oder das, was ich bei meiner Arbeit erlebe, sehr viel findet zurück zum Glauben und zu den Kirchen auch, wenn sie älter werden. Also die Erfahrung vom Älterwerden, die existenzielle Erfahrung, mit der Aufgabe betraut zu werden, für ein Kind zu sorgen, das löst sehr viel aus, sehr viel an Dankbarkeit, aber auch neue Sorgen. Also die Unverfügbarkeit vom Leben wird eben sehr existenziell spürbar. Und da ist das Zurückkommen oder Zurückfinden zum Glauben und der Kirche etwas, was ich immer wieder erlebe.
Das ist mega spannend. Mir brennt gerade eine weitere Frage auf der Lippe. Aber weißt du was, Mara, stell du mal noch vor.
Gell, ich habe gedacht, wann ist der richtige
Zeitpunkt? Ja, genau. Darum gebe ich dir
da machen wir das jetzt, ja. Weil es kommt kein besser.
Nein. Es ist schon so spannend, dass man nachher das immer weiter rauszögert.
Ja, es ist schon so. das ist einfach das, was ich jeweils recherchiert habe. Und bitte korrigiere mich, wenn etwas nicht stimmt. Oder ich bin dann auch gespannt auf Ergänzungen. Also du bist 1980 in Zürich geboren. Du bist auch in Zürich aufgewachsen. Du hast Theologie in Berlin studiert. Tolle Stadt Berlin. Du bist dann später als Jugendarbeiterin in der reformierten Kirche tätig gewesen, auch in der Forschung. Da würde mich dann auch noch interessieren, was man forscht auch in diesem Kontext. Du hast dann noch die Ausbildung gemacht zur Pfarrerin. Das ist vielleicht auch etwas, was viele nicht wissen, dass man dann noch eine zusätzliche Ausbildung macht. Du bist auch Religionslehrerin gewesen und sehr lange am SRF hast du das Wort am Sonntag gemacht.
Zum Sonntag.
Zum Sonntag, Entschuldigung. Und wenn ich richtig informiert bin, seit 2015 bist du Pfarrerin in Kilchberg. Und du bist noch Mutter und bist verheiratet. Ist das alles korrekt?
Ja, ich war Jugendarbeiterin während dem Studium. Okay. Ich habe eben in Zürich und in Berlin studiert. Ich habe lange Zeit in Zürich studiert und bin während dieser Zeit, ein Teil von dieser Zeit, bin ich noch Jugendarbeiterin gewesen bei der reformierten Kirche. Ich habe aber nach dem Abschluss vom Studium gerade das Vikariat, heisst das, also das, was du angesprochen hast, die Pfarrausbildung gemacht. Und dann bin ich auch gerade ins Pfarramt, allerdings mit 70 Stellenprozent und Schwerpunkt Jugend. Und 30% habe ich nebendran als Religionslehrerin an Kantonsschulen.
Hast du da wie einen kulturellen Unterschied erlebt, wenn du sagst, du hast studiert in Berlin und in Zürich und hast während dieser Zeit als Jugendarbeiterin geschafft? Gibt es da einen Unterschied jetzt in kirchlichen?
Ich muss sagen, dass ich in Berlin nur noch meinen Abschluss eigentlich vorbereitet habe vom Studium. Ich bin Stipendiatin von der Studienstiftung des Deutschen Volkes und habe mit dem Stipendium ein Studienkolleg in Berlin besuchen. Und das ist zum Thema Europa gewesen. Ich habe mich also im Jahr in Berlin sehr fest mit dem Thema Europa, 2006 ist das ein grosses Thema gewesen, beschäftigt. Wir sind 40 Studierende aus ganz Europa und ganz unterschiedlichen Fachrichtungen gewesen und haben so zu dem Thema Europa geforscht und uns auseinandergesetzt mit dem Thema. Und ich habe eigentlich nebendran einfach noch ein paar Vorlesungen, Seminare besucht und vor allem noch meine Litzarbeit, ich habe noch, bin so alt, ich habe noch Propädeutikum und Lizenziat gemacht, meine Litzarbeit geschrieben und eigentlich dann nachher relativ rasch abgeschlossen. Also ich habe das kirchliche Leben in Berlin in dem Sinn mitbekommen, dass ich den Gottesdienst regelmässig im Berliner Dom besucht habe und dort gibt es dann schon Unterschied vom lutheranischen zum reformierten Gottesdienst. Ich bin auch später viel mit Konfirmandinnen und Konfirmanden nach Berlin ins Konflager und das ist sind wir in dem Dom in Berlin gestanden und ich habe sie immer gefragt, sind wir jetzt in einer protestantischen oder in einer katholischen Kirche? Und dann haben ziemlich alle gesagt, ja nein, das ist dann keine katholische Kirche. Protestanten haben ja nicht so eine geschmückte Kirche und auch keinen Altar und so. Und das ist also eine protestantische Kirche. Der Hinweis dort sind die Reformatoren, wo wir oben relativ prominent stark sind. Aber einfach ihr erster Eindruck war, das muss doch eine katholische Kirche sein. Weil wir hier in der Schweiz, die reformierten Kirche, die sind dann schon sehr viel karger.
Jetzt hat man so eine Vorannahme, Und der Podcast ist ja dazu da, dass wir regelmässig Vorannahmen vielleicht wieder rufen oder auch reflektieren, dass wenn jemand sich entscheidet, Theologie studieren und dann auch Pfarrerin wird, so wie du, die kommt aus einem gläubigen Elternhaus. Das ist wie schon von Anfang an da gewesen, so das Gottvertrauen, so die Klarheit, eben so wie es bei der Mara und mir war, ja eben, du wirst nicht getauft und darfst glauben einfach, was du willst und bist da völlig frei. Ist dir das so ein bisschen in die Wiege gelegt worden? Wie ist es wirklich gewesen?
Also ich glaube, meine Eltern würden sich beide jetzt nicht als gläubig bezeichnen. Wenn man mit ihnen näher würde reden, dann glaube ich schon, dass sie ein gewisses Vertrauen haben in eine Kraft, die irgendwo über uns rausweist. Aber gläubig, ich glaube, das würden sie nicht sagen, dass sie das sind. Also mit uns zu Hause ist auch nie gebetet worden. Ich habe noch einen Bruder. Es ist aber so gewesen, dass meine Eltern uns getauft haben. Ich glaube allerdings einfach, weil sie gefunden haben, das macht man doch so. Und ich habe mich dann auch konfirmieren lassen, auch meinen Bruder. Und als ich dann irgendwann meinen Eltern eröffnet habe, eigentlich würde ich gerne Theologie studieren, dann haben sie, glaube ich, schon mal, also mit dem haben sie nicht gerechnet. Dann haben sie so ein bisschen zurückgefragt, warum denn, haben das aber dann auch ein sehr spannendes Studium
gefunden.
Warum ich das anwähle?
Ja.
Also ich glaube, es hat angefangen damit, dass ich einen ganz tollen Pfarrer hatte als Jugendliche. Der hat uns sehr viel Raum gegeben, unser Jugendlichsein. Ich bin eben nicht in Zürich selber aufgewachsen, sondern am Zürichsee, also so in einer kleineren Gemeinde. Und dort haben wir durch ihn sehr viel Raum bekommen. Wir haben im wahrsten Sinne vom Wort Raum bekommen, indem dass wir ein Jugendlokal bekommen haben, wo wir selber haben können gestalten, wo wir aber auch selber haben können sagen, was wollen wir für Anlässe dort machen. Und mit ihm habe ich dann viel auch über so Glaubensthemen in einer Art und Weise können reden, wo ich mich gehört und verstanden gefunden habe, gefühlt habe. Und das hat so mein Interesse geweckt. Und dann im Gimmi, weiss ich noch, haben wir müssen ein Berufsporträt erstellen. Und ich habe das über den Pfarrberuf dann erstellt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch ein bisschen, wie ich das exotisch gefunden habe. Weil ich gedacht habe, das macht sicher niemand. Und beim Erstellen von dem Berufsporträt habe ich gefunden, hey, das ist ja wirklich ganz ein spannender Beruf. Und habe mich dann mal damit beschäftigt, was muss man dann eigentlich machen, dass man Pfarrerin werden kann. Ich bin dann auf das Theologiestudium gestoßen, haben wir damals noch im Sozialarchiv die Mappe geholt. Da hat man noch nicht können online recherchieren. Da habe ich mir so eine Mappe zu dem Studium geholt und das alles durchgelesen und habe gefunden, hey, ja, das wäre es doch total. Das ist ein breites geisteswissenschaftliches Studium. Und ich hatte dort auch eine Faszination für die alten Sprachen gehabt. Ich habe selber das neusprachliche Gymnasium gemacht, habe aber immer gefunden, eigentlich die alten Sprachen lehren, das würde mich noch interessieren. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich Theologie studiert habe und das mit sehr viel Interesse gemacht habe. Ich bin auch im Studium dann sehr herausgefordert worden durch Mitstudierende, die Bibel in- und auswendig gekannt haben. Und ich definitiv nicht, weil auch aus der Bibel gelesen worden ist bei uns zu Hause eher weniger. Meine Mutter ist ein grosser Literaturfan und bei uns sind sehr viele Gedichte gelesen worden und so. Aber aus der Bibel jetzt eher weniger. Ich habe nämlich die Kinderbibeln aus dem Regal gezogen, weil ich die Geschichten so erschreckend gefunden habe und die Bilder dazu. Und es war so fast ein bisschen ein Gruseln gewesen, was damit verbunden war. Und das Erleben dann von Studierenden, die mir gesagt haben, weisst du, in der Bibel steht das so und so und so muss das sein. Das war am Anfang eine grosse Herausforderung für mich.
Ich kann mir vorstellen, dass du ja eben gerade schon im Studium, aber wahrscheinlich auch jetzt, oder auch die Polaritäten spürst oder auch die verschiedenen Haltungen. Ich habe irgendwie ältere, Sternst und Religion geschaut, wo es darum gegangen ist, Ehe für alle, jetzt in der Vorbereitung auf dich als Gästin, und habe dort auch gedacht, oh, das ist so verrückt, dass sich ja da unter dem Dach von Glauben, von Religion ganz viele verschiedene Haltungen sammeln und die Haltungen, die teilweise ja dann sehr moralisch, dogmatisch sind und andere sehr offen und sehr verbindend und sehr liberal und tolerant. Wie gehst du mit dem um? Was ist dein Weg da drin?
Das bleibt eine grosse Herausforderung. Das ist klar. Ich glaube, ich gehe da irgendwo den theologischen Weg. Also ich versuche die biblischen Texte, mit denen ja dann oft argumentiert wird, als Theologin zu verstehen und so mich in die Diskussion einbringen.
Was bedeutet das genau? Magst du das Beispiel geben?
Also das klassische Beispiel ist im Buch Levitikus, jetzt weil du Ehe für alle angesprochen hast, gibt es einen Vers, wo steht, dass ein Mann nicht soll bei einem Mann schlafen, wenn er bei einer Frau schlaft. Jetzt kann ich entweder den Vers einfach so rausgreifen und sagen, so, seht ihr, da steht es doch, das hat Gültigkeit. Oder ich beschäftige mich damit, warum ist der Vers echt damals geschrieben worden, was ist der historische Kontext von dem Vers, und ich kontextualisiere das auch weiter in der Gesamtschau vom Buch Levitikus, um was geht es dort eigentlich und hat das heute noch Gültigkeit, weil der grosse Teil von dem, was im Buch Levitikus steht, würden auch die mit dem Vers argumentieren und sagen, so ist es doch, sagen, ja, aber das hat keine Gültigkeit mehr. Also man kann in meinen Augen natürlich nicht so selektiv mit Bibeltext umgehen und sagen, das hat jetzt einfach noch Gültigkeit und das andere nicht. Also der historisch-kritische Umgang, wie das in der Theologie heisst, der ist unglaublich wichtig, sonst wird man diesen Text einfach auch nicht gerecht.
Also du bist für die Ehe für alle, also sie und bist es weiterhin. Einfach, dass wir den Kontext noch haben.
Ja,
also das ist noch wichtig, oder? Genau.
Also
ja,
weil es ist eben nicht selbstverständlich. Es gibt auch keine stichhaltige theologische Begründung, die dagegen spricht.
Ja.
Das gibt es einfach nicht. Und auch, was mich immer wieder ein bisschen irritiert, wie es befremdet ist, in der biblischen Text steht ganz, ganz, ganz wenig zu Homosexualität. Und wenn man teilweise denkt, wie sich gewisse Kreise eingebracht haben in die Diskussion, dann hat man das Gefühl, das ist das Hauptthema der biblischen Texte und das ist es überhaupt nicht. Und daneben steht ja das Evangelium von Jesus Christus und im Evangelium steht sowieso nichts zu Homosexualität. Also,
kannst du noch erklären, was das Evangelium ist?
Also wir haben vier Evangelien, die Eingang in die biblischen, also in die kanonischen Texte gefunden hat. Es gibt noch mehr Evangelien, aber vier haben Eingang gefunden. Und dort wird das Leben von Jesus beschrieben. Allerdings natürlich nicht von Zeitzeugen, sondern einige Jahrzehnte später sind die aufgeschrieben worden. Und dort erfahrt man sehr viel darüber, was Jesus gesagt und was Jesus gemacht hat. Und dann gibt es die paulinische Tradition, Paulus, der dann so ein bisschen wie der Ausleger ist von dem, was Jesus gesagt und gemacht hat. Und da gibt es auch wieder unterschiedliche Traditionen. Es gibt Briefe, die er an Gemeinden geschrieben hat, die er selber gegründet hat oder besucht hat, die er tatsächlich selber geschrieben hat. Und dann gibt es aber auch Schüler von ihm, die in seinem Namen dann Generationen später die Briefe geschrieben hat. Und da sieht man dann auch schön, welche Entwicklung das stattgefunden hat. Zum Beispiel, wie die Frauen immer mehr aus Leitungsfunktionen verdrängt worden sind.
Eben genau, wie das ist nicht immer so gewesen, oder?
Nein, das ist nicht immer so gewesen. Die Jesusbewegung ist auch eine Frauenbewegung. Also Jesus hat Jüngerinnen gehabt. Eine von den bekanntesten ist sicher Maria Magdalena. Maria Magdalena, wo man nicht so ganz genau weiss, was ihr Hintergrund ist, aber vermutet, dass sie eine relativ wohlhabende Frau gewesen ist, die sich dieser Bewegung angeschlossen hat, die Bewegung wahrscheinlich auch mitfinanziert hat. Und es mag sein, dass sie eine Frau war, die sich den damaligen Konventionen widersetzt hat. Nicht hat wollen, einfach vom einen Hausstand als Tochter in den nächsten Hausstand übergeben werden als Ehefrau oder eine von den Ehefrauen und sich dann dieser Bewegung angeschlossen hat. Und dass die Frauen unglaublich wichtig waren in dieser Jesusbewegung, das sieht man auch daran, dass sie die ersten Zeuginnen von der Auferstehung sind. Also es sind Frauen, die das leere Grab finden. Eigentlich so die wichtigste Botschaft. Und wenn man denkt, dass diese Texte damals mit grösster Wahrscheinlichkeit ausschließlich von Männern in einer durch und durch patriarchalen Welt
geschrieben worden sind, ist das sehr beeindruckend, dass sie die wichtige Bedeutigkeit der Frauen haben müssen lassen. Also müssen die Frauen in der Jesusbewegung eine grosse Rolle gespielt haben.
Also würdest du sagen, Jesus war ein Feminist gewesen?
Ich würde das sagen, in dem Sinn, dass Jesus ja sich programmatisch all denen Menschen zugewendet hat, die am Rand gestanden sind, die ausgeschlossen worden sind, die marginalisiert worden sind und die Menschen wieder in die Gemeinschaft integriert hat und damit natürlich ein deutliches Zeichen auch für Gleichberechtigung gesetzt hat. Und insofern ist Jesus, denke ich, Feminist gewesen. Das könnte man so überspitzt formuliert sagen, auch wenn das immer schwierig ist, so etwas Jahrtausende später. Also wir haben heute eine ganz andere Begrifflichkeit, oder? Da, es mag ein bisschen, also da wär, ich wäre vorsichtig, das ohne entsprechenden Zusatz zu sagen. Aber sicher ist es, dass, Jesus, wie gesagt, in seiner Bewegung Frauen gehabt hat. Und nur schon das ist ja sehr bemerkenswert.
Wo ich mich so mit dir beschäftigt habe und auch so das vorbereitet habe, ist mir einmal mehr bewusst geworden, dass ja das Bild, das viele Menschen haben von Kirche, von Pfarrer, Pfarrerinnen, gerade jetzt, glaube ich, jetzt so ein bisschen in meiner Bubble, wo ich mich bewege, ich weiss nicht, wie es bei dir ist, Mara, eher ein bisschen negativ geprägt ist. Und habe dann gemerkt, so bei diesen Gesprächen auch so dir zuzuhören, wo ich dann gemerkt habe, das ist ja wahnsinnig viel, und es ist nicht, dass mir das gar nicht bewusst wurde, es ist einfach noch einmal so bewusster geworden, wahnsinnig viel ist ja der Mensch gemacht. Also das heisst, das, was ich als problematisch empfinde, oder so gerade so das dogmatische, ausschliessende, patriarchale, wo ich schon auch mehr noch die katholische Kirche in Verbindung bringe damit, wo Frauen sich schuldig fühlen und Frauen auch nicht eben gleichgestellt sind, wo Frauen nicht dürfen abtreiben, nicht dürfen verhüten und. Eigentlich nicht wirklich viel mit dem Glauben zu tun haben, vielleicht auch nicht mit der Religion, sondern mehr, was nachher daraus gemacht worden ist. Oder wie würdest du das so beschreiben? Weil es ist ja schon so, dass es ganz viel gibt, wo unter dem Namen Religion gelaufen ist oder auch läuft, wo sehr, sehr schwierig ist und schmerzhaft auch.
Ja, die institutionalisierte Religion ist menschgemacht, oder? Mhm. Und es gibt einfach, was ich immer wieder merke, ist, es wird oft zu wenig differenziert, übrigens auch in der medialen Berichterstattung, zu wenig differenziert zwischen katholischer Kirche und reformierter Kirche. Mhm. Weil gerade was die Institution anbelangt, gibt es da sehr, sehr, sehr viel und grosse Unterschiede. Also, wenn du zum Beispiel die Beteiligung der Frauen ansprichst, oder? In der katholische Kirche, auch unter dem neuen Papst, also in der römisch-katholischen Kirche, gehe ich schwer davon aus, dass wir das Frauenpriestertum nicht werden erleben. Also, dass Frauen Priesterinnen werden, das glaube ich nicht, dass das in den nächsten 100 Jahren möglich wird sein. Ich hoffe anders, ich glaube es aber nicht. Und in der reformierten Kirche sind jetzt, wenn man muss bei der reformierten Kirche nicht mehr die jeweiligen Kantonalkirchen anschauen. Wir haben ja nicht Weltkirche in dem Sinn. Wir haben nicht einmal eine schweizweite Kirche, wir sind Kantonalkirche. Es gibt zwar den Zusammenschluss der evangelischen Kirche Schweiz, wo die Kantonalkirche im Austausch miteinander sind, aber wir sind vor allem eine Kantonalkirche oder in erster Linie. Und in Zürich sind 1918 die ersten Frauen ordiniert worden. Das heisst also, viele Jahrzehnte, bevor die Frauen das Stimm- und Wahlrecht in der Schweiz bekommen haben. Und da hat die reformierte Kirche sogar eine Vorreiterinnenrolle gehabt. Also, die reformierte Kirche hat gesagt, ja, wir ordinieren Frauen, die sollen auch Pfarrerinnen sein können. Und dann ist genau das zum Verhängnis geworden, dass sie kein Stimm- und Wahlrecht haben. Und dann haben wir gesagt, ja, nein. Also, eine Frau, die kein Stimm- und Wahlrecht hat, kann ja nicht eine Gemeinde leiten. Und ja, erst Mitte von den 60er Jahren, oder? Ist dann das gelungen, dass man wirklich die Frauen, die teilweise schon lange, die studiert haben, Theologie studiert haben, aber nur als sogenannte Gemeindehelferinnen haben dürfen,
ihren Dienst in der Gemeinde tun, dann wirklich ordiniert worden sind und dann haben dürfen als Pfarrerin in eine Gemeinde gehen, dann aber auch wieder allerdings mit Einschränkungen. Sie haben nur dürfen in eine Gemeinde, wenn es dort schon einen Mann hat. Weil allein einer Frau oder zwei Frauen, wie ich es jetzt in Kilchberg habe, das hat man nicht, das hat bei den Frauen nicht übertragen, die Verantwortung. Und das ist sogar erst 1980 dann abgeschafft worden. Aber die reformierte Kirche im Kanton Zürich hat eigentlich den Frauen sehr viel früher Recht gegeben, als sie es zum Beispiel vom Staat bekommen.
Es war ja damals ein Grund, wieso viele Frauen eigentlich auch, also könnte man jetzt so, ein bisschen so sagen, wie es ist, wo dort die Möglichkeit hatten, etwas zu bewirken. Also, dass auch feministische also Frauen sind in diesen, also sind bei der Kirche tätig gewesen, weil sie dort Spielraum hatten. Und eben, ich habe ja schon mal erzählt von meiner Urtante. Und ich weiss nicht so ganz genau, aber es ist auch wichtig, sie Beziehung oder gute Beziehungen zu haben zu diesen Frauen in der Kirche, wenn man jetzt feministisch etwas hat wollen bewegen, weil dort haben sie einfach viel mehr Spielraum gehabt. Ich finde das einfach hochinteressant von dir zu hören, weil ich finde, so in der heutigen Diskussion um Kirche kommt das wie fast nicht mehr vor, oder? Also wir haben ja, ich finde, es ist eine starke eben Polarisierung, eben schon auch in der katholischen Kirche, aber ich finde, es ist auch sehr viel Moral und eben, oder die Abtreibungsverbotsdiskussionen, Zusammenspiel mit Politik, mit dem Backlash. Und ich finde das wieder leid, auch wieder, oder es erinnert mich jetzt auch wieder fest auch noch an das, was gut gelaufen ist, jetzt eben vor allem auch in Zürich in Bezug auf die Kirche und jetzt auf die Frauen. Aber es ist ja gleich auch so, also du hast vorher angedeutet, eben in unserer, sagen wir jetzt mal, Bubble, ist grosse Skepsis. Aber ich selber habe halt auch erlebt von gläubigen Menschen, dass ich jetzt als queere, geschiedene Frau als Sünderin bezeichnet werde. Und es sind jetzt nicht KatholikInnen. Das passiert ja schon. Und vielleicht dort auch, also ist das etwas, wo du hörst, dass das passiert? Ist das etwas, wo du wie sagst, da müssen wir noch viel Arbeit machen? Oder wie können wir die Verbindung nicht verlieren von jetzt Menschen in einer Minderheit, die sich ausgeschlossen fühlen oder die vielleicht sagen, eben, der christliche Glaube ist jetzt nicht mein Glaube, zu den Menschen, die glauben oder sich der Kirche zugehörig fühlen?
Ja, also ich würde sagen, ein ganz grosser Teil von den Menschen, die in der reformierten Kirche engagiert sind, sind für die Ehe für alle und würden einen Begriff wie Sünderin in dem Kontext, wie du es jetzt genannt hast, niemals verwenden. Das Problem ist einfach, die das anders sehen, sind oft sehr laut und ihnen wird auch eine unverhältnismäßig grosse Plattform medial gegeben, weil das klickt super, oder? Mhm. Also wenn jemand wieder sagt, Homosexualität ist Sünde, können sich alle aufregen, einerseits, und die sich bestätigt fühlen, können sich bestätigt fühlen. Aber das klingt viel besser als ein differenziertes Statement oder einfach zu sagen, nein, natürlich sind wir für die Ehe für alle. Also die reformierte Kirche hat sich klar für die Ehe für alle ausgesprochen. In Zürich können seit 1999, also auch da wieder, bevor die eingetragene Partnerschaft und so gekommen ist, können sich Homosexuelle, das ist in der Kirchenordnung drin, Paar segnen lassen, können eine Segnungsfeier machen. Und das ist auch wieder wichtig, oder? Die Idee wäre schon gewesen, dass man homosexuelle Paare in der Kirche trauen kann. Dass sie eine Trauung haben können, eine kirchliche Trauung. Aber die Kirche hat das nicht dürfen, Trauung nennen. Das hängt zusammen mit dem Verhältnis von Kirche und Staat. Weil wir dürfen nur trauen, wer zivilrechtlich verheiratet ist. Ich darf also auch ein heterosexuelles Paar nicht trauen, wenn die nicht zivilrechtlich verheiratet sind. Ich darf nur in Anführungsstrich ein Segnungsfeier machen. Allerdings ist eine reformierte Trauung nichts anderes als ein Segnungsfeier. Das ist nicht wie im Katholizismus ein Sakrament. Das ist einfach, das Paar kommt den Segen von Gott für ihren gemeinsamen Lebensweg über ihre gemeinsame Zeit, die sie miteinander haben.
Ist das auch der Grund, wieso man nicht darf trauen, zwei Menschen, die beiständet sind, aufgrund von ihrer Behinderung?
Wir dürfen
Das weiss ich nicht. Ich weiss einfach nur, dass wir nur dürfen trauen, wer zivilrechtlich verheiratet ist. Wir müssen von jedem Paar den Eheschein haben. Aber selbstverständlich, also bei uns, also das Sagen, verwehren wir sicher niemandem. Und haben das, wie gesagt, auch 1999 schon klar festgehalten in der Zürcher Kirchenordnung, dass das muss möglich sein. Und auch da hat die reformierte Kirche, ist sie sehr früh gewesen, oder? Im Sagen, hey doch, also natürlich, auch homosexuelle Paare sind in unserer Kirche willkommen. Und das, was du angesprochen hast, mit dem eben, wenn man so Sachen hört, wie du jetzt gerade genannt hast, dass Menschen abgewertet werden aufgrund von ihrer sexuellen Orientierung oder aufgrund von dem, dass sie geschieden sind. Ich habe vorher vom Evangelium geredet, oder? In meinen Augen, das ist nicht christlich, oder ich würde noch einen Schritt weiter gehen und nenne das jetzt extra so. Es ist antichristlich, so etwas zu machen. Es ist antichristlich. Und was ich ein wunderbares Bild finde, wo ich immer wieder hoffe, dass sich das Leute, wo andere so abwertet, vor Augen führen. Oder es gibt den sogenannten zweiten Schöpfungsbericht, wo davon erzählt wird, wie Gott den Mensch macht aus Erdboden, also auch so, um die Schöpfungsverbundenheit zu betonen, oder was unsere Lebensgrundlagen sind. Und nachher blast Gott Lebensatem in die Nase von dem Mensch und dann wird der Mensch ein lebendiges Wesen. Und das finde ich ganz ein starkes Bild für die Beziehung, wie ich mir die Beziehung von Gott zum Mensch vorstelle. Also man könnte sagen, Gott küsst den Mensch ins Leben, weil das ist ja ungeheuer intim, wenn man sich das so bildlich vorstellt, wie so der Lebensodem in die Nase blasen wird. Und da drin steckt unglaublich viel Liebe. Und jeder Mensch ist so, wie der Mensch geschaffen ist, in Liebe geschaffen. Und genau so richtig, ich finde das ein schwieriges Wort, aber oder gut, wie der Mensch ist. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Also jemandem sein Sein absprechen, widerspricht irgendwo auch dem Bild von Gott, wo jeder Mensch in Liebe schafft. Es gibt auch einen wunderbaren Psalm, wo es heisst, Gott hat mich schon im Mutterleib gekannt, im Mutterleib geschaffen, so wie ich bin. Und unsere Aufgabe als Christinnen und Christen und damit auch als Kirche sollte sein, den Menschen den Raum zu geben, sich frei entfalten in dem, wo sie sind. Und sicher nicht irgendwie abzuwerten oder zu beschränken in ihrem Sein, sondern eigentlich zu empoweren, um jetzt ein kleines Modewort zu nehmen.
Ja, ich finde es spannend, weil am Anfang, wo wir so eingestiegen sind, mit der Kindheit eben, und wie wir ja dort, Sarah und ich, zu Gott gebeten haben. Das ist ja das, was du erzählst. Ich glaube, so habe ich eigentlich Kirche kennengelernt, oder? Also so war Religionsunterricht gewesen, oder so sind die Leute vielleicht gewesen, die gläubig sind um mich herum. Und nachher habe ich ja auch selber wie so den Glauben, kann ich jetzt sagen, wie verloren. Also ich, an Gott also könnte ich jetzt nicht wie sagen.
Du hast sie so abwertend erlebt?
Nein, ich habe sie so erlebt, wie du jetzt sagst. Ja. Eigentlich also das Wohlwollende, das Zugehörige. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, wieso ich wie so konnte das entwickeln und dann eben auch wie zu Gott beten als Kind. Und irgendwie im Laufe des Lebens mich ja dann dem, also abgewendet wäre jetzt viel gesagt, aber ich würde jetzt wie sagen, ich glaube, so wie ich es erklärt habe, ich glaube schon an etwas Höheres, aber ich würde es jetzt nicht als Gott bezeichnen. Eben vielleicht eher wie bei uns in der Bubble eine kleine Skepsis. Das, was du sagst, holt mich aber mega, mega ab. Und ich finde eben auch, man spürt auch das, oder man hört auch sehr viel das Wissen drin. Und gleichzeitig frage ich mich, du hast jetzt ganz viel von Liebe geredet, oder? Und dass Gott jedem die Liebe geschenkt hat. Und jetzt sind wir aber in einer Zeit, wo so viel Leid passiert, oder? Wo so viele mächtige Männer wieder, also nicht nur Männer, abgesehen davon, auch sehr mächtige Frauen Raum finden, wo sich zusammenschliessen, wo man Angst haben muss, wo Menschen sterben, wo Recht genommen werden und so weiter. Also wie kann man denn das erklären? Wo ist denn Gott, dass so etwas passiert?
Das ist die berühmte Theodizee-Frage, die du ansprichst. Also warum lässt Gott Leid zu, wenn man doch davon ausgeht, dass Gott gut ist? Vielleicht zuerst noch etwas zu der Skepsis. Mhm. Also ich bin der Meinung, zu jedem Glauben gehört der Zweifel. Glauben ist ja irgendwo ein Beziehungsgeschehen, oder? Ich fühle mich bezogen auf irgendeine Macht. Wir können es auch nicht Gott oder die Ewige, ist, finde ich, ein wunderbarer Begriff, oder die Ewige, etwas, wo ewig da ist. Ich fühle mich dort bezogen. Ich vertraue irgendwo, dass die Beziehung besteht. Aber wie jede Beziehung ist die mal enger, mal weiter, mal von Ärger, also von Wut prägt zum Beispiel. Also ich kann sehr wütig sein auf Gott. Und manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ja, ich spüre etwas von dem Halt, wo mir die Beziehung gibt. Und manchmal habe ich das Gefühl, da ist nichts. Und ich glaube, das gehört zum Glauben dazu. Der Glaube ist nichts Statisches, sondern etwas sehr Dynamisches und verändert sich mit dem Alter, mit den Erfahrungen, die wir machen. Und das ist ganz normal. Also manchmal haben die Leute so ein bisschen das Gefühl, also jetzt, ich habe doch mal geglaubt und warum glaube ich dann jetzt nicht mehr? Oder warum habe ich den Kinderglauben verloren, der mich doch auf so wunderbare Art und Weise beheimatet hat? Warum habe ich das jetzt nicht mehr?
Wieso ist das Leben nicht einfach so einfach geblieben?
Ja, ja, oder? Ja. Wobei ist es einfach als Kind? Ich weiss nicht, wenn ich meine Kinder damit begleite, denke ich, ist
das... Ich glaube auch nicht, aber ich glaube schon, dass je älter ich werde, dass ich das Gefühl habe, ich weiss eigentlich weniger. Und ich beobachte so jetzt, ja, also mein Sohn so mit 18 oder auch letztes Jahr, hat ich mein Gottenbub so 23. Man hat noch mehr so ist es, so ist es richtig, so nicht. Und so die ganze Komplexität, also auch die Ambiguität, ich glaube, das wird uns erst bewusst, wenn wir ein bisschen älter werden. Das meine ich mit einfacher. Aber nein, natürlich ist es auch nicht unbedingt einfach.
Und das, was du angesprochen hast, das ist eine der schwierigsten und wahrscheinlich unbeantwortbare Fragen, die Theodizee-Frage, warum lässt Gott Leid zu? Wir sind eingestiegen mit dem Gebet, oder? Und das Beten, bitte mach das. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es in meinem Leben gut kommt, weil ich an Gott glaube. Und ich glaube auch nicht, dass das Sinn und Zweck vom Glauben ist. Aber ich glaube, dass ich in meinem Leben nie allein bin. Und dass ich tatsächlich immer wieder Kraft bekommen kann für das, was gerade ist. Sagt, dass ein Mensch sich vielleicht mir ganz unverhofft zuwendet und ich in dem Gespräch ganz viel Kraft bekomme. Oder sagt, dass ich einen schönen Nachmittag im Garten verbringe und plötzlich merke, jetzt habe ich eine Ruhe überkommen, wo mir mega gut tut und wo ich wirklich neue Kraft schöpfe. Oder sei es tatsächlich, dass ich nach schwierigen Tagen eines Morgens aufstehe und sage, hey, irgendwie geht es mir heute besser. Und das Vertrauen darauf, dass die Kraft, eben der Lebensatem, oder, der uns ins Leben ruft, dass das nicht schwindet, sondern dass das immer wieder kommt und ich mit offenen Augen durchs Leben gang, wo überall die Kraftquellen könnten sein, das gehört zu meinem Glauben dazu. Und das feste Vertrauen darauf, dass die Kraft, die man jetzt Gott nennen kann, in all dem da ist und das finde ich ganz ein starkes Bild, darum ist mir das Kreuz auch so wichtig, mitfühlt. Also ich glaube nicht an Gott, der einfach alles zum Guten wendet. Dafür braucht es unseren Menschen. Aber ich glaube, dass Gott mitfühlt.
Es ist wahnsinnig berührend. Also mich berührt sehr, was du sagst. Mich hat auch vorher das sehr berührt mit der Liebe. Ich glaube, wenn man mich würde fragen, was glaubst denn du, dann würde ich sagen, die Liebe vielleicht von der gütigen Kraft, dass ich vertraue in das. Und mit gütigen Kraft meine ich eigentlich alles, was um uns herum ist. Also die Liebe, die in Menschen steckt, aber auch die Liebe in der Natur oder die Liebe manchmal auch vom Raum, von der Atmosphäre. Und meine Gotte, die zu früh müssen sterben, hat gesagt, was bleibt, ist die Liebe und die Erinnerung. Und ich habe schon zwei ältere Teile verloren und der Gedanke, dass die Liebe bleibt, das gibt mir wahnsinnig Halt und Kraft und ich beobachte das auch, so dass die Liebe ja einfach weiterhin da ist. Das ist so spürbar. Und du hast ganz am Anfang angesprochen, viele Menschen finden zum Glauben, wenn sie ein Kind bekommen. Und jetzt Mara und ich, wir sind beide Mütter von, also je einem Kind mit einer Behinderung. Und zum Prozess mit so einer Diagnose oder auch zum Alltag oder zum Leben gehört ja viel Hadern. Und viel Ungerechtigkeit, viel Schmerz. Und der Schmerz findet auf verschiedenen Ebenen statt. Einerseits der Schmerz, der gesellschaftlich, dass man merkt, eben die Rechte sind nicht die gleichen. Da gibt es noch ganz viel zu tun in Sachen Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Aber auch der Schmerz, wo man hat für das Kind, wo man merkt, ja, es fällt meinem Kind schwer. Da wird es behindert. Es kann nicht einfach irgendwie so einfach Velo fahren oder abmachen. Oder auch ganz, ganz banal, es ist schwierig, aufs WC zu gehen selber und. Das löst wahnsinnig Schmerz aus, aber dann auch der Schmerz vielleicht um die eigenen Vorstellungen von Mutterschaft und Bilder, die man hatte. Und in dem Innen kommt ja dann auch das Hadern. Also wieso ich, wieso mein Kind, wieso muss mein Kind, wieso kann mein Kind nicht einfach auch wie die anderen? Jetzt, mein Sohn ist jetzt gerade 21 geworden und ich habe viele Freundinnen mit Söhnen im gleichen Alter und die sind jetzt am Reisen, am Studieren. Ich bin jetzt in der Ferien und habe dort das Krippengespändli angetroffen von ihm, wo mit der Freundin dort in der Ferien war. Und dann ist es plötzlich wieder da gewesen. Das hatte ich schon ganz lange nicht mehr gehabt, dass wir nach dem Zmorgen Tränen runtergelaufen sind. Weil ich gemerkt habe, ja, eben, in einer anderen Welt, in einer anderen Realität könnte er auch mit seiner Freundin Ferien machen im Hotel. Und es ist so weit entfernt, oder? Es ist nicht mal möglich, selber anzuziehen. Und in dem Innen hätte ich mir manchmal gewünscht, dass ich mehr nach Gottes Vertrauen hätte. Also, dass ich mehr nach könnte vertrauen, dass das irgendwie alles so zu einem grösseren Plan gehört. Und gleichzeitig in meiner Arbeit, also wo ich Menschen begleite in meiner Coaching-Praxis, gehört so ein bisschen die Einsicht, man sagt, so das emotionale Bewusstsein, dass das Leben nicht fair ist. Ist eine von der höchsten Bewusstseinsstufen. Oder wie der Herbert Grönemeyer, der ja auch weiss, wo zwei nahe Menschen an Krebs verloren hat, wo ja auch weiss, das Leben ist nicht fair. Wo ich dann auch so auf dem Weg, dem 21-Jährigen, so gemerkt habe, nein, ich glaube, meine Aufgabe ist, eben dann wieder aus dem Hadern rauszufinden. Und ich finde, ich darf aber das auch haben. Eben, ich darf mal die Tränen haben. Und dann mein Weg ist aber dann eben auch in dem innen wieder die Liebe suchen und Schöne. Also, und dann kann ich da wie wieder anknüpfen, oder? Also, wenn du sagst, ja, Gott, in dem Sinn, es ist nicht die Aufgabe von Gott, irgendwie eben alles fair zu machen, in dem Sinn. Sondern es ist auch die Aufgabe von uns Menschen, dass wir dann für uns einen Weg finden im Umgang damit, eben auch im Umgang mit, dass ich jemandem, ich kann meinem Sohn gewisse sehr schmerzhafte Erfahrungen nicht abnehmen. Und das ist sehr schmerzhaft zum Aushalten und Begleiten. Und dann merke ich wieder, aber die Antwort ist darauf auch, ich kann ihm Liebe geben. Also das heisst, die Liebe trägt dann mich immer wieder weiter. Und ich glaube aber, wenn ich schaue, ja, was beschäftigen die Menschen, und das wirst du wahrscheinlich auch so erleben als Pfarrerin, ist es ja eben oft, wieso jetzt ich? Also das Hadern oder auch das eben sich vergleichen und irgendwie vielleicht Unzufriedenheit und dass eben dann das manchmal nicht so einfach ist, einfach den Weg zu finden und eben wieder auf die Liebe zu vertrauen. Also ich meine, ich erzähle das jetzt so, aber ich meine, ich habe Momente, wo ich eben, wie du jetzt auch sagst, mega hässig bist oder mit Mara das auch weiss, irgendwie ihre brüllend anrufen und irgendwie sagen, hey, es ist gerade schwierig. Was gibst du Menschen mit, wo jetzt in so etwas meine sind, wo ich beschreibe, eben wo so merken, hey, es tut weh, eben ich hadere, ich nehme an, das ist ganz viel auch von deiner Tätigkeit oder in der Seelsorge, dass du das so begleitest.
Also fühl deine Gefühle, ganz wichtig, auch die negativen, auch die schwierigen, das nicht versuchen zu überdecken, zuzudecken. Wir erleben es ja oft im Alltag, dass wir eigentlich keine Zeit haben für die negativen Gefühle. Also das «Wie geht's?» ist ja eigentlich mehr eine Begrüßungsfloskel, die mit «Ja gut» sollte beantwortet werden. Und es geht uns immer wieder mal nicht gut. Oder es wird uns auch oft vorgespiegelt, was doch alles gut und schön sollte sein. Und da wirklich, hey, fühl, nimm deine Emotionen ernst, fühl, was du fühlst und hab Vertrauen darauf, dass du die Gefühle kannst aushalten. Also wirklich, wenn du traurig bist, bist du traurig, wenn du hässig bist, bist du hässig. Wir Frauen sind viel zu wenig hässig. Wir hätten alle Grund noch viel, viel mehr hässig.
Ja, wir dürfen es auch nicht.
Das ist dann anders, also, sonst sind wir aggressiv oder genau, hysterisch, ist absolut klar. Aber einfach hässig sein, traurig sein, frustriert sein, verzweifelt sein, all das gehört dazu, genauso wie himmelhoch jauchzend zu sein. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, und ich bin da für mich auch auf einem Weg, wo auch so ein bisschen beim Funktionieren wollen und müssen, ehrlich gesagt auch, die Gefühle auf die Seite tun. Weil die nehmen einem sehr ein und die nehmen einem oft auch Kraft. Ich glaube allerdings, durchgehen kann auch wieder Kraft geben. Also sicher einfach ja, fühl deine Gefühle. Also gib denen Raum. Die sind wichtig. Und ich glaube, es wird ganz unangenehm, wenn man die unterdrückt. Weißt du, was du ansprichst? Die Frage von, es geht so unglaublich ungerecht auf dieser Welt zu und her. Und warum ist es so ungerecht? Das ist eine Frage, die beschäftigt Menschen seit Tausenden von Jahren. Und da sind auch die biblischen Texte wieder ein Schatz, oder? Da gibt es ganz unterschiedliche Erklärmodelle, weil die Bibel widerspricht sich, also die biblischen Texte widersprechen sich dauernd. Und da gibt es zum Beispiel den sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also wenn du nur gut tust, dann geht es dir auch gut. Das ist so ein Erklärungsmodell, wo man in den biblischen Texten findet. Und sofort gibt es da natürlich Kritik drauf und sagt, nein, das ist überhaupt nicht so. Und dann kommt die berühmte Geschichte mit Hiob oder der rechtschaffene Mann Hiob, wo einfach alle Scheiß passiert, alles Schreckliche passiert, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und dort ist dann sehr spannend, wo es Hiob wirklich ganz dreckig geht und drei Freunde zu ihm kommen und mit ihm reden. Und am Schluss läuft das Gespräch eigentlich darauf raus, dass die zu ihm sagen, aber also irgendetwas musst doch du falsch gemacht haben, dass es dir so geht. Irgendetwas, du hast doch da einen eigenen Anteil daran, dass es dir so schlecht geht. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wie wir mit Menschen nicht umgehen sollten, wo traurig sind, wo hässig sind, wo verzweifelt sind. Natürlich gibt es immer wieder Momente, wo man sagt, ja, aber weißt du was, schau mal, wenn du vielleicht das und das könntest ändern, würde dir das helfen, das wollte ich nicht sagen. Aber wir müssen bereit sein, auszuhalten, dass Menschen in einer Situation sind, wo sie sich zu Recht ganz ungerecht behandelt fühlen und unglaublich traurig sind oder auch einfach einen Schicksalsschlag erlitten haben, der uns eigentlich sprachlos macht, wo wir sagen, hey, ich kann nur da sein und mit dir zusammen traurig sein und oder für dich da sein, wenn du traurig bist. Aber so all die Erklärungsversuche, die wir so gerne haben, weil wir das Gefühl haben, sie helfen uns in der Bewältigung des Lebens, die greifen einfach zu kurz. Das Leben ist zu komplex und manchmal einfach schrecklich unfair. Und das, was du angesprochen hast mit der Behinderung, oder? Das ist auch ein Thema, das schon die biblischen Texte behandelt. Es gibt Menschen dort mit Behinderung. Und das, was sie heilt, ist das Integrieren in die Gemeinschaft. Das erzählen die Heilungsgeschichten, oder? Von Jesus. Also die Menschen, die irgendeine körperliche Beeinträchtigung haben. Und das, was Jesus immer macht, ist, er sieht sie in ihrem Leiden, er nimmt sie ernst und wahr und integriert sie wieder. Und das ist tatsächlich heilsam. Also wir alle müssen können Teil von einer Gemeinschaft sein und darum ist die Inklusion so wichtig. Dass eben Menschen nicht, wie du es vorher beschrieben hast, auch noch behindert werden durch das, wie man mit ihnen umgeht.
Also im Sinn von nicht heilen, also das wird ja dann oft missverstanden, oder? So, das Heilen ist ja etwas mega, wo wir oft hören im Kontext zu Behinderungen. Und dass es eben nicht das Wegmachen ist von der Behinderung, sondern eben die Gemeinschaft, eben die Inklusion, das ist, dass es den Menschen besser geht.
Ja, und für das aber zuerst schon mal einfach das Gesehen werden. Oder? So Menschen
sind auch oft nicht in dem Mass gesehen, wie sogenannte gesunde Menschen das werden. Und nur schon das gesehen werden, das wahrgenommen werden, ist ganz wichtig, denke ich, für sich können irgendwo heil fühlen und Teil von einer Gemeinschaft sein.
Das ist auch etwas, was minorisierte Gruppen immer wieder sagen, oder nicht gehört und nicht gesehen zu werden, ist unerträglich. Ich möchte noch etwas, was mir wichtig ist, zu dem, was du gesagt hast, was mich sehr, sehr abholt, eben das Aushalten schon auch von dem, dass es unfair ist, alle Gefühle zuzulassen. Aber mir wäre dort eine Frage noch wichtig. Also, weißt, wo ist die Grenze? Also, was ich um mich herum erlebt habe, auch im freikirchlichen Kontext zum Beispiel, ist, dass vor allem Frauen, nicht nur auch Männer, unsichtbarer vielleicht, das Leben, Beziehungen, Ungerechtigkeiten, toxische Arbeitsverhältnisse, Elternverhältnisse, also ich könnte so x Sachen aufzählen, einfach aushalten, wie sie das so interpretieren, dass das Leben Schmerz ist, dass das Leben Leiden ist. Und ich habe dort einfach sehr oft das Gefühl gehabt, nein, du musst nicht. Du darfst auch glücklich sein, du darfst auch dich, also du musst nicht etwas aushalten, wo dich aber ja, eben krank macht. Oder, also wieso, weißt, wie bringt man das wie zusammen? Dass man einerseits alles soll können spüren, dass man soll durch einen Schmerz können durchgehen, aber gleichzeitig, wo ist eine Grenze, wo muss man sagen, nein, das muss ich nicht aushalten. Ich darf eine Beziehung verlassen, ich darf einen Job wechseln, etc.
Also das will ich auf keinen Fall missverstanden haben mit dem «Fühl deine Gefühle und lass auch die negativen Gefühle zu». Weil gerade in dem, also dass das könnte heissen, ja, du musst das halt aushalten, wo ist. Ich glaube, es ist das Gegenteil der Fall. Wenn ich die schwierigen Gefühle zulasse, dann gibt mir das auch die Möglichkeit, herauszufinden, woher kommt das eigentlich? Was macht, dass ich mich so schwierig fühle? Also das, was macht mich traurig? Was macht mich verrückt? Und selbstverständlich zu schauen, wo kann ich dort etwas ändern? Also bin ich irgendwie in toxischen Strukturen gefangen, wo wir notabene als Frauen alle sind, oder? Wir sind alle, wir leben immer noch im Patriarchat. Da gibt es jeden Tag sehr viel zum hässig sein, zum traurig sein. Und diese Strukturen wollen verändern, und das muss jetzt nicht gerade der Niedergang vom Patriarchat sein, das können ja auch Beziehungen sein, die einem nicht gut tun. Das kann ein toxisches Arbeitsumfeld sein oder einfach ein Arbeitsumfeld, das muss nicht mal toxisch sein, das ist nämlich auch ein bisschen ein Modewort geworden. Einfach ein Arbeitsumfeld, wo man merkt, hey, es ist nicht mehr das, wo ich jetzt meine Zeit, die ich für die Erwerbsarbeit habe, einsetzen will. Aus was für Gründen auch immer. Irgendwie die Zinsstiftung ist verloren gegangen oder es fordert mich nicht mehr genug oder was auch immer. Also das, ich glaube, das Fühlen von diesen Gefühlen, die schwierig ist, ist die Voraussetzung, um genau anzuschauen, was macht, dass ich mich so schwierig fühle und wo habe ich selber Handlungsspielraum, wo kann ich etwas ändern oder wo muss ich auch um Hilfe bitten und sagen, hey, jetzt, du hast doch auch schon so etwas erlebt. Was hat dir damals geholfen? Weil natürlich, die Erfahrungen bleiben individuell, aber es kann sehr helfen, mit jemandem zu reden und zu hören, was hat in einer ähnlichen Situation geholfen. Also niemand muss einfach so Schmerz aushalten oder das Verklären vom Schmerz, das ist tatsächlich ein sehr misogynes Konzept, oder? Ja, Frauen müssen halt einfach leiden. Ich finde, das kommt manchmal auch noch in sehr kruder Form so bei der Geburt zum Vorschein, oder? Also eine Frau muss doch da durch, weil das gehört doch dazu. Ich muss mich dem, ich bin erst Frau, wenn ich durch den Schmerz durchgegangen bin.
Ja, auch bei der Mutterschaft, oder? Eine Mutter, eine gute Mutter, ja, opfert sich genau, auf. Oder?
Also da wehre ich mich total dagegen. Also als Mutter, es ist, Selbstfürsorge ist in meinem Leben noch nie so wichtig gewesen wie jetzt als Mutter, weil ich kann nur dann für meine Kinder, glaube ich, mit genug Kraft da sein, wenn ich gut auf mich selber schaue. Oder? Das ist das berühmte Bild von, wem zieht man zuerst die Sauerstoffmaske?
Ja, im Flugzeug ist das eine Sicherheitsanweisung. Das ist die bekannteste Metapher für Selbstfürsorge.
Oder? Genau. Das ist sehr wahr. Also wenn ich einfach bis zur Selbstaufgabe irgendwo, das muss gar nicht Mutterschaft sein, das kann irgendwo sein, drinstecken, dann ist das sicher nicht gut. Und zu anderen auch noch bei der Selbstfürsorge ist für mich, was leben wir eigentlich unseren Kind vor? Weil ich glaube, das, was sie am meisten beeinflusst, ist, sie beobachtet uns, wie gehen wir mit uns selber um. Ich glaube, das ist fast noch wichtiger, wie gehen wir mit ihnen um. Das ist selbstverständlich auch ganz wichtig. Aber sie schauen, oder? Mhm. Und wenn ich mir zu meinen Kindern sage, ich brauche jetzt eine Viertelstunde für mich, dann lernen sie, dass das für sie auch okay mhm. ist. Letztens hat meine Tochter mir gesagt, ich will heute Abend nicht den Räuberhotzenplatz hören, ich will noch eine Viertelstunde für mich allein im Zimmer haben. Mein Mutterherz hat geblutet, weil ich mich so gefreut habe auf unsere Viertelstunde, oder wie viel das dann ist, wo wir im Bett zusammen sind und ich den Räuberhotzenplatz vorlese. Aber ich habe das so toll gefunden für ihr, dass sie können sagen, heute nicht, heute will ich für mich allein in meinem Zimmer sein. Mhm. Und das finde ich wichtig. Das ist auch ein irgendwo für sich einstehen und spüren, was ihr in dem Moment gut tut.
Bei mir daheim hängt eine Postkarte, wo drauf steht, man kann ein Kind nicht erziehen, sie machen uns sowieso alles nach. Und das hat wahnsinnig viel Wahres. Und ich sage auch mit dem Thema Selbstfürsorge. Selbstfürsorge ist das grösste Sorgeheben denen Menschen, wo ich mit Liebe verbunden bin. Und das kann man wie nicht genug sagen, weil eben, man könnte nur geben, wenn wir auch Kraft haben in uns rein.
Da auch nochmal ein theologischer mhm. Input, oder? Es ist ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also die Selbstliebe, wo Jesus gefragt wird, was ist denn das höchste Gebot? Oder dann nennt er drei Beziehungsebene. Beziehung zu Gott, also könnte sagen, zu all dem, wo Leben möglich und irgendwo auch lebenswert macht, zu sich selber und zum Nächsten. Also ohne Beziehung zu sich selber Sorge zu tragen, ist eine Beziehung zum Nächsten mhm. nicht möglich oder zu der Nächsten?
Hm. Wir sind schon fast am Schluss. Ich merke, wir könnten
noch so lange. Ich hätte jetzt auch zu diesen drei
Beziehungen. Ich das auch.
Ist mega spannend.
Ja.
Weißt, so von der Hierarchie,
wir laden dich vielleicht wieder rein.
Das machen wir ja manchmal. Ja, genau.
Das wäre schön. Es geht ja dank unserer erfolgreichen Remaking-Kampagne weiter. Ich sage jetzt nicht jeder Erfolg Dank, aber jetzt in der, das ist nämlich die zweite, nach der erfolgreich beendeten Kampagne, mm-hmm. können wir schon mal sagen, hey, danke vielmals, dass ihr das möglich macht, dass wir dürfen so spannende Gästinnen vor das Mikrofon bitten, wie dich, Sibyl. Und wir kommen noch zum Schluss so unserer Kategorie und dann noch für unsere Kartenspiele.
Was wollen wir zuerst machen? Ich möchte auch noch Danke sagen. Mhm. Also und ich möchte auch dir Danke sagen, jetzt schon, Sibyl, es ist so spannend. Ich habe so viel jetzt auch gerade wieder das Gefühl, habe ich gelernt und auch können so meine Stereotypen und meine Vorurteile, glaube ich, wirklich auch abbauen. Und ich finde es mega schön, jemanden gefunden zu haben jetzt mit dir, der sich mit Gott so auseinandersetzt und in der Kirche tätig ist, wo man kann, ja, so diskutieren. Weil, ja, ich muss sagen, meine Erfahrung ist leider nicht immer so gewesen. Mhm. Und ich finde es mega schön, mega stärkend. Mhm. Was wollen wir mit
was wollen wir anfangen? Ich nehme ja mit etwas mit aus meiner Praxis noch, so einen kleinen Hack für den Alltag, für Selbstcoaching. Und ich habe etwas vorbereitet und habe es jetzt aber gerade abgeändert, weil ich dir zugelassen habe und mir das auch so etwas wahnsinnig Wichtiges ist, mit dem Gefühl zulassen. Ich arbeite ja viel in der Stressprävention und da ist es ein grosses Thema. Eben, wir werden gestresst durch Gefühle. Und wenn wir die tun, die Gefühle kommen in Wellen, ja, wie Wasserwellen, wie das Meer. Und wenn wir die tun, mauern, staut sich's. Und dann sage ich, ja, mir gibt's einen Tsunami. Entweder explodieren wir gegen aussen oder wir implodieren gegen innen. Und ich möchte kurze Methoden vorstellen und die kann man sich aufschreiben und es gibt noch ganz viel dazu zu sagen, aber ich mache es ein bisschen kürzer. Die heisst RAIN, also wie der Regen, und die orientiert sich an den Buchstaben im RAIN. R steht für Reconnaissance, erkennen. Das heisst, ich nehme überhaupt wahr, was stresst mich gerade, und das schreibe ich mal auf. Also was habe ich gerade für ein Gefühl in mir inne? Wie manchmal ist das gar nicht so klar. Und dann kommt es an, es erlauben, es zulassen. Ich lasse zu, es darf sein. Und ich muss mich nicht freuen. Ich muss mich nicht freuen, dass ich gerade traurig bin. Aber wie so ein Gedanke von, es ist okay. Es ist okay, dass ich das gerade fühle. Dann kommt die, und das hast du eben gerade in die Anleitung gegeben, das Eis, Investigate, untersuchen, das Zuordnen, das Einordnen. Ja, woher kommt denn auch das, dass mich das jetzt gerade stresst? Und auch, welche Erfahrungen hängen vielleicht mit dem zusammen? Und dann am Schluss kommt der wichtigste Buchstabe, der wichtigste Teil in dieser Strategie, das ist das Nurture, das Nähren, das Pflegen. Und da ist dann die Frage, ja, wie kann ich mir selber gegenüber selbst Mitgefühl praktizieren? Was würde mir gut tun? Was würde ich einer Freundin vielleicht sagen, die gerade in der gleichen Situation ist? Was würde ich vielleicht mit ihr machen? Was würde mich trösten? Was würde mir helfen? Vielleicht eine Handlung. Vielleicht ist es aber auch mehr positive Affirmationen, Gedanken. Und dann schreibe ich den auf. Und ich mag die Strategie noch, weil gerade so, dass sich selber pflegen, Mara und ich sagen ja immer wieder, gönnt euch. Und mit dem meinen wir überhaupt nicht irgendwie, man soll sich alles kaufen, sondern mehr eine Haltung von, es ist okay. Und tu dir gut in dem rein. Gerade wenn du traurig bist oder eben verzweifelt oder vielleicht schwere Schicksalsschläge musst einstecken, es ist okay, dich irgendwie zu unterstützen. Das ist Rain. Man findet das auch online.
Danke vielmals, Sarah, für das. Ich werde das auch für mich nochmal immer wieder durchgehen. Also überhaupt deine Coaching-Tipps und auch eben noch, was du mir auch ratest, weil wir tauschen uns ja außerhalb von dem Podcast auch oft aus. Es ist wirklich sehr, sehr ja, hilfreich immer wieder. Ich habe einen Büchertipp mitgebracht. Und zwar heisst der 100, ich muss noch dazu sagen, ich habe recht lange überlegt, was ich jetzt zum Thema überhaupt, soll ich jetzt eine Biografie von einer Pfarrerin, etwas über Gott oder so. Und ich habe wie gemerkt, so eigentlich über das, was wir reden, ist ja wie mehr als jetzt Glauben. Also es ist ja wie das gesamte Leben eigentlich, oder? Alles, was das Leben irgendwie beinhaltet. Und das Buch heisst «Drum 100» und es ist geschrieben von der Heike Faller und der Valerie Vidali. Und es hat einen Untertitel «Was du im Leben lernen wirst» und ist erschienen im Kein und Aber Verlag. Es ist ein Buch, das illustriert ist. Es ist für Kinder und Erwachsene. Es regt dazu an, ins Gespräch zu kommen. Die Autorinnen haben mit ganz vielen Menschen geredet und aus allen Altersklassen, es geht um Brückenschlag, es geht um Verbindung, es geht um voneinander lernen, es geht um unterschiedliche, also unterschiedliches Erlebtes, unterschiedliches Glauben, unterschiedliche Gefühle und es geht auch darum, die Angst vor dem Leben, vor Krisen und vor dem Tod zu verlieren. Ja, das ist mein Büchertipp und er kommt dann auch in den Shownotes.
Danke vielmals, Mara. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich könnte das eigentlich aufladen, das Rain. Ich tue das auch in den Shownotes, dann kann man es bei mir auf der Webseite auch runterladen. Jetzt haben wir hier unsere Kärtchen, Sibylle, und du darfst zum Abschluss. Ja, vielleicht haben wir noch Zeit. Haben wir noch Zeit für drei?
Schauen wir mal, wie lange
ja, wie lang es geht. Zieh mal eins.
Gibt es einen Satz, wo du auf ein riesiges Banner schreiben würdest? Da gibt es wahrscheinlich mehrere, aber einer, der mich tatsächlich seit ich denken kann, begleitet, ist ein Satz, den mir meine Mutter immer wieder gesagt hat und wo ich bis jetzt nicht immer einfacher aus Leben gekommen bin dadurch, aber mir wichtig ist, und zwar «Tue recht und scheue niemanden». Hm. Also sich irgendwo zu bemühen, recht zu tun, dann auch wieder darüber reden, was heisst das, aber ich glaube, irgendwo, ja, über das Ganze gesehen anständig durchs Leben gehen, die Beziehungen im Leben Sorge tragen und das scheue niemand, das ist mir sehr wichtig und wird mir immer wichtiger. Also, auch so, gerade in der Kirche, keine falsche Autoritätsgläubigkeit, sondern Strukturen, Autoritäten immer und immer wieder auch hinterfragen und schauen, wo schützen sie, also schützen im guten Sinn, wo geben sie Stabilität, wo sind sie auch nötig und wo eben nicht, wo gehören sie kritisiert, verändert oder abgeschafft.
Spannend.
Zweite Frage.
Ja.
Wenn du eine Superkraft wählen müsstest, welche wäre es und warum? Ich glaube, alle Menschen können zum Lachen bringen. Ich finde, Humor ist so etwas Heilsames.
Sehr.
Und ich bringe unglaublich gerne Menschen zum Lachen und lache auch gerne mit Menschen und wird auch sehr gerne zum Lachen gebracht. Und das würde ich gerne können.
So schön.
Wir machen
die dritte, noch.
Welches persönliche Erlebnis hat deine Sichtweise auf Feminismus geprägt? Früher schon, meine Mutter hat mir erzählt, ich muss ein bisschen klausuliert erzählen, dass die Personen nicht erkennbar sind. Aber sie hat noch jemanden gearbeitet, wo sie in jungen Jahren schon in eine leitende Position gekommen ist und hat dann erfahren, dass sie in leitender Position als Frau weniger verdient wie Männer, wo sie verantwortlich dafür war, also wo sie die Vorgesetzte war. Und sie ist dagegen aufgestanden, auch zum Preis, den Job zu verlieren. Und hat gesagt, das lässt sie nicht mit sich machen. Und die Geschichte, die ich schon glaube, als Teenager erfahren habe, dass sie, einfach weil sie eine Frau war, weniger verdient hat, das hat mich spüren lassen, dass da Ungerechtigkeiten rum sind. Und irgendwie auch ihr Aufstehen dagegen hat mich beeindruckt. Und ich habe gefunden, ja, das ist unsere Aufgabe, wenn wir so etwas erfahren, da dagegen aufzustehen. Auch unter Umständen zum Preis, dass es für einen selber unangenehm werden könnte.
Danke vielmals, Sibyl, dass du für uns alle aufstehst in der Kirche und als Pfarrerin. Und dass du es nicht scheuchst, Konflikte auszuhalten und Autoritäten zu hinterfragen. Und merci vielmals, bist du in unserem Podcast gewesen.
Danke vielmals, Sibyl.
Danke euch vielmals.
Sehr, sehr spannend. Danke vielmals.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale_zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.